Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
Ich möchte anfangen, damit einen Fehler zu bekennen. Das war nicht Jana Mormer, sondern Jana Wetzk. Sie hat nämlich geheiratet vor ein paar Wochen. Und Gottes Segen von uns als Kirche für euch auch. Ich habe es nicht geschnallt. Vielleicht wunderst du dich über diesen Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Liest sich so ein bisschen wie ein Telefonbuch. Viele Namen und wenig Handlung. Von den Namen oder von den Menschen, die hier aufgezählt sind, kennen wir keinen persönlich. Höchstens die Namen, die es heute immer noch gibt. Und Handlung ist hier nicht so wirklich viel zu beobachten. Was hat das also heute hier in Potsdam mit dieser neuen Kirchengründung mittendrin und mit dir und mit mir zu tun? Ich möchte versuchen, uns da in den nächsten 30 Minuten ein bisschen was aufzuzeigen, was das mit uns zu tun haben könnte. Und ich hoffe, dass wir nachher, nach diesen 30 Minuten, alle irgendwie ein kleines Stück weitergekommen sind. Weiterkommen heißt, dass wir entweder ein paar mehr Infos bekommen haben oder dass wir ein bisschen verunsichert sind mit dem, was ihr hört. Vielleicht auch, dass manches viel deutlicher, viel klarer geworden ist, als es jetzt noch ist. Vielleicht manches, das ihr nicht richtig einordnen könnt. Vielleicht fordert euch manches auch wirklich heraus. Zu all dem möchte ich euch einladen. Wenn du in unserem letzten Gottesdienst und im vorletzten gewesen bist, dann weißt du, wir haben uns dort mit zwei Themen beschäftigt. Das eine, was ist eigentlich die Grundlage von mittendrin? Was heißt es Evangelium? Gute Nachricht der Gnade. Und das Kernstück des Evangeliums hat mit dem Osterfest zu tun, was wir feiern immer im Frühjahr eines Jahres, Ostern. Das ist das Fest, wo wir die Auferstehung Jesu Christi feiern. Und Kern des Evangeliums, Kern der guten Nachricht ist, dass dieser auferstandene Jesus Christus was mit unserem Leben zu tun hat und besonders auch mit unserem Sterben. In dieser Botschaft steckt nämlich unglaublich viel Hoffnung und eine unglaublich tolle Perspektive für unser ganz normales Leben. Und letztes Mal haben wir uns im Club Charlotte mit der Frage beschäftigt, wer ist eigentlich dieser Jesus? Was sagen die Leute, wer bist du eigentlich? Für wen halten Menschen diesen Jesus? Und was sagt er selbst darüber? Und was sagt er selbst dazu? In diesem Text heute kommen diese beiden Fragen irgendwie zusammen. Nach unserer heutigen Zeitrechnung sind wir hier ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Und Lukas, ein Mediziner, der ganz kritisch und ganz gründlich recherchiert hat, hat viele Informationen über Jesus zusammengetragen und er hat sie aufgeschrieben und er hatte hier nicht irgendwie so einen oberflächlichen Moment oder einen schwachen Moment, wo er irgendwie manches vergessen hat, sondern er hat ganz bewusst diese Aufzählung an Namen hier platziert. In jener Zeit, So geht dieser Abschnitt los. In jener Zeit, das heißt, er bezieht sich auf etwas, was er kurz vorher berichtet hat. Und kurz vorher hat er berichtet, wo Jesus ist, wer bei ihm ist und was der eigentlich seinen lieben langen Tag so alles macht. Und dann heißt es hier, in dieser Zeit hat sich Jesus auf einen Berg zurückgezogen, um zu beten. Und er hat die ganze Nacht durchgebetet. Vielleicht denkst du jetzt, das ist auch ein bisschen übertrieben. Die ganze Nacht durchbeten. Also möchte ich gerne was sagen. In manchen Momenten, und es gibt Situationen, in denen ein Stoßgebet genau das Richtige ist. Das Beten vorm Essen, was manche vielleicht machen, ist in dem Moment genau das Richtige. Das Gebet abends vorm Schlafengehen mit unseren Kindern oder selbst ist in dem Moment genau das Richtige. Jesus war hier ganz, ganz kurz vor einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung. Und er wollte gut vorbereitet sein für diese Entscheidung. Und um gut vorbereitet diese Entscheidung treffen zu können, zieht er sich eine ganze Nacht auf einen Berg zurück, um zu beten. Er hält also diese Form des Gebets für diesen Moment für die angemessene Form. Es ist die einzige Situation in der ganzen Bibel, die davon berichtet, dass Jesus sich eine ganze Nacht zurückgezogen hat, um durchzubeten. Er wollte Hilfe von Gott, er brauchte Hilfe von Gott und er wollte ganz sicher sein, dass die Entscheidung am nächsten Morgen, dass er die nicht an Gottes Gedanken und an Gottes Idee vorbeitrifft. Und das ist der erste Punkt, der mir aufgefallen ist in diesem Text. Niemand von uns muss mit schwierigen Entscheidungen alleine klarkommen. Gott ist nur ein Gebet weit weg. Und der Vorteil von längeren Gebetszeiten, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, gegenüber Stoßgebeten ist, also Stoßgebete sind irgendwie so anrufen, auskotzen, auflegen. Und die Chance von längeren Gebetszeiten ist, dem Gegenüber die Chance zu geben, auch zu antworten. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast. Hatte Gott schon mal eine Chance, auf das, was du ihm um die Ohren gehauen hast, egal wie, zu antworten? Ich habe mir überlegt, es ist doch eigentlich total unfair, ein Telefonbuch aufzuschlagen, einen wildfremden Namen rauszusuchen und drüber zu lachen über diesen Namen und zu sagen, den gibt's gar nicht. Der existiert überhaupt nicht. Vielleicht geht uns da eine ganz, ganz wichtige Person durch die Lappen, wo es echt wichtig wäre, anzurufen. Und die Person ist nur einen Anruf entfernt, um zu überprüfen, gibt es diese Person und ist das vielleicht eine ganz wichtige und eine sehr interessante Person für mein Leben. Und ich kenne es aus meinem Leben, dass ich manchmal so mit Gott umgehe. Er steht in einem Buch und sagt, ich warte auf deinen Anruf, du darfst beten, fragen, klagen, bitten, Danke sagen. Er sehnt sich danach, ein wichtiger Teil unseres Lebens zu werden. Und wir verhalten uns wie, den gibt's gar nicht. Jesus nimmt sich vor dieser wichtigen Entscheidung hier Zeit zum Beten. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn, wenn ich am nächsten Morgen etwas Wichtiges zu tun habe? Entweder ich arbeite bis tief in die Nacht, um gut vorbereitet zu sein, oder ich gehe ganz früh ins Bett, um gut ausgeschlafen zu sein. Das sind meine typischen Mechanismen, wenn ich am nächsten Morgen etwas Wichtiges zu tun habe. Jesus sagt, für diesen Moment ist es angemessen, sich zurückzuziehen zum Gebet, um Beziehung mit Gott zu pflegen. Und nach 10 Stunden Gebet, kommt er mit einer absolut klaren Überzeugung zurück, mit einer Sicherheit, und er trifft eine Entscheidung. Er fackelt nicht lange und ich dachte, entweder der ist total übermüdet und will dann schnell nach Hause oder es hat sich wirklich was in dieser Nacht getan und es hat ihm absolut geholfen, klar zu sehen. Und ich glaube, es war die zweite Möglichkeit. Was macht er? Im nächsten Vers, nach dem, die ihr in eurem Programmheft abgedruckt habt, ich habe leider diesen Vers nicht mehr abgedruckt, ist von einer großen Menschenmasse die Rede, die am Fuß des Berges auf Jesus wartet. Also wir haben hier drei unterschiedliche Gruppen, die hier aufgezählt werden, die sich in ihrer Größe unterscheiden. Die Menschenmasse am Fuß des Berges, die Jünger, die mit auf den Berg gegangen sind und dann die 12, deren Namen wir hier vorfinden, die Jesus ausgesucht hat. Und die haben alle irgendwas gemeinsam. Sie gehen Jesus hinterher. Sie haben die Empfindung, irgendwas ist anziehend an diesem Typen. Irgendwas ist anders. Und das meint die Bezeichnung Nachfolger, Jünger. Sie wollten bei Jesus sein, um von ihm zu lernen. Aber da der Tag von Jesus auch nur 24 Stunden hatte und er nicht jede Nacht durcharbeiten wollte und durchbeten wollte, hat er sich 12 Personen ausgesucht, um besonders in ihr Leben sich zu investieren, um sie zu coachen, um sie anzuleiten. Von ihnen wissen wir sogar die Namen. Und es sind 3 Punkte, die ich gerne mit euch angucken möchte. Erstens, Jesus liebt ganz gewöhnliche Menschen. Zweitens, Jesus sucht ganz gewöhnliche Menschen aus. Und drittens, Jesus investiert sich in ganz gewöhnliche Menschen. Vielleicht ist dir gar nicht klar, welche Rolle spielt dieser Jesus überhaupt hier. Oder vielleicht ist es nicht mehr so klar, wie es vielleicht auch schon mal war. Wir können hier ein bisschen was von Gottes Charakter kennenlernen. Vom ersten Moment der Weltgeschichte an waren Menschen die erste Wahl Gottes. Gott wollte Menschen. Gott wollte uns. Und wir wurden dazu geschaffen, in der Beziehung zu Gott zu leben, ihn anzubeten und von ihm den Auftrag zu bekommen, die Erde zu verwalten. Und dann kam es aber anders. Schuld, Skepsis, Misstrauen hat diese perfekte Beziehung zerstört. Und seit diesem Moment versuchen wir ständig, und das gilt für alle Menschen, mit irgendwelchen anderen Dingen dieses Vakuum und diese Sehnsucht zu füllen. Andere Dinge haben in unserem Leben diesen ersten Platz eingenommen. Das kann Geld sein, das kann Karriere sein, das kann die Familie sein, das kann die Kirche sein, das kann Krankheit sein, das kann Macht oder Arbeit, was auch immer sein, wahrscheinlich bei jedem von uns irgendwie unterschiedlich. Lauter Dinge, die an sich nicht schlecht sind, aber wenn wir davon abhängig werden, wenn sie uns unsere Identität geben, dann kriegt das Ganze eine Schieflage. Und so hat sich dieses ganze System umgekehrt. Und wir beten nicht mehr Gott an und warten darauf, dass er uns beschenkt, sondern tausend andere Dinge haben den ersten Platz eingenommen und wir werden von ihnen bestimmt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dieser große Unterschied hat bei mir im Jahr 2006 zu einem Burnout geführt, zu Depressionen und in die Klinik. Und das sind Momente, wo Gott sagt, das halte ich nicht aus. Ich möchte das nicht. Das war nicht meine Absicht. Ständig die Behauptung aktiv oder unser Leben, was ihm zeigt, dich gibt's eigentlich gar nicht. Und deswegen hat er seinen Sohn, weil er es nicht ausgehalten hat, Jesus Christus mit dem Auftrag auf diese Welt geschickt, hilf mir dabei, meine geliebten Menschen wieder zurückzuerobern, wieder zurückzuholen. Sie fehlen mir und ich fehle ihnen, auch wenn sie es so nicht sagen würden, auch wenn sie es vielleicht gar nicht verstanden haben, auch wenn sie es anders formulieren würden. Lass uns diesen Versuch machen und geh du selbst und sag's ihnen. Und Jesus kam eben nicht als dieser Superman, unbesiegbar und unsterblich, sondern er war genau ungefähr 33 Jahre auf dieser Welt. Und dann starb er. Und dieser Tod und seine Auferstehung, die ich eben erwähnt habe, die sind das Kernstück des Evangeliums und Kernstück dieses Rettungsplanes. Und ein Teil seiner Aufgabenbeschreibung war eben, suche geeignete Leute aus, denen du genau das erklärst und vorlebst, in die du dich investierst, denen du zeigst, warum du da bist, die du liebst, denen du das zeigst, die du mit hineinnimmst in das, was du tust, die du schulst, und lege das Fundament dafür, wenn ich nicht mehr da bin, dass das dann weiter transportiert wird. Das war der Beginn der Kirche. Und genau das passiert hier. Und da diese Entscheidung von so großer Wichtigkeit war, war es Jesus auch so wichtig, dass er hier Gottes Willen erfährt und deswegen zieht er sich so lange zum Gebet zurück. Ich fand es interessant, wenn The Voice of Germany hat jetzt wieder angefangen. Wenn Jesus Menschen aussucht, veranstaltet er kein Casting. Er will nicht die Besten und die Schönsten und die Kreativsten oder die Reichsten oder sonst irgendwas, sondern er liebt ganz gewöhnliche Menschen. Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, nochmal Jakobus, Simon und Judas. Könnte eine ganz normale Schulklasse von heute sein. Ein paar Namen kommen doppelt vor, zweimal zwei Brüderpaare. Aber warum ausgerechnet 12? Warum 12? Warum nur Männer? Ja, genau, gute Frage. Ich möchte gerne erst gucken, warum nur 12? 12, wenn wir im Alten Testament zurückgucken, und das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen. Und diese 12 Stämme sollten die ganze Welt repräsentieren. Und die zerstörte Gemeinschaft mit Gott betrifft die ganze Welt. Und deswegen, weil es die ganze Welt und damit jeden Menschen betrifft, sucht Jesus hier repräsentativ und stellvertretend dafür wieder 12 Männer aus, weil die Stämme damals auch von Männern geleitet wurden. Und er will zeigen, ihr steht am Anfang einer Kette, am Anfang einer neuen Kette, am Anfang der Kirche, die ich benutzen will, um der ganzen Welt, jedem einzelnen Menschen die Chance zu geben, zu hören, dass es eine Möglichkeit gibt, die gestörte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und Ich bin, sagt Jesus von sich, genau diese Möglichkeit. Versteht das und sagt es weiter. Die nächsten 3 Jahre sind genau dafür Trainingslager, okay? Und dann investieren diese 12 sich in noch viele andere, wozu auch Frauen gehören. Und die nächste Frage, warum ausgerechnet diese 12? Und auch da glaube ich, dass es einen tieferen Sinn gibt dahinter, nämlich, dass sie Platzhalter für uns sind. Und ich glaube, das verstehen wir besser, wenn wir uns diese Typen mal angucken. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe versucht herauszufinden, was das für Typen waren, diese 12. Da haben wir zuerst Petrus. Der wäre heute wahrscheinlich Elternvertreter in einer Klasse. Er war damals Jüngervertreter, hat häufig das Wort ergriffen, war impulsiv, er war spontan, so spontan, dass er in einem Disput, als er mit seinen Worten nicht mehr weiterkam, ein Schwert genommen hat und jemandem ein Ohr abgeschlagen hat. Oft hat er erst gehandelt und dann überlegt. Er war ein Angsthase mit einer großen Klappe. Aber er war treu und er war sehr konsequent. Und er war so konsequent im Glauben, dass er bereit war, dafür zu sterben. Sein Bruder Andreas, er war Fischer, er hatte, Petrus übrigens auch, er hatte ein Haus in Kapernaum, also er war selbstständig zu arbeiten. Andreas übersetzt heißt mannhaft, also das scheint ein richtiger Kerl gewesen zu sein, mit Schwielen an den Händen und so, kam morgens vom Fischen zurück. Und er erzählt, er hatte einen guten Draht zu Menschen und er hat vielen von Jesus erzählt und hat sie für ihn begeistert. Dann waren zwei, die hießen Johannes und Jakobus. Sie werden als Donnersöhne beschrieben. Das heißt, die waren sehr aufbrausend und verurteilend. Wir bekommen einen Moment erzählt, wo sie über andere herziehen. Und deswegen sind sie als Donnersöhne bezeichnet. Trotzdem wird Jesus als Lieblingsjünger, also trotzdem bezeichnet Jesus Johannes als seinen Lieblingsjünger. Philippus, von dem wissen wir gar nicht viel außer seinem Namen, der heißt übersetzt Pferdefreund. Vielleicht sagt das was über seinen Typ und über seinen Charakter aus. Bartholomäus scheint auch ein eher stiller Typ gewesen zu sein. Dann Matthäus, er war Zolleinnehmer. Und er gehörte zu einer absolut verhassten Randgruppe bei den Juden. Er ließ sich missbrauchen, aus Sicht der Juden, von der römischen Regierung, um Steuern einzutreiben. Ein ganz übler Job. Bevor er Jesus begegnet ist, kann man ihn wahrscheinlich als sehr, sehr korrupt bezeichnen. Thomas. Thomas hat nach dem Motto gelebt, ich glaube nur, was ich sehe, ein Skeptiker durch und durch. Er hat in diesen 3 Jahren eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht und konnte am Ende seines Lebens bekennen, mein Herr und mein Gott, von einem totalen Skeptiker, der nichts geglaubt hat, hin zu einem, der sich verändert hat und sagte, mein Herr und mein Gott. Simon, sein Namenszusatz ist Zelot und wer Zelot war, war Teil einer politischen Bewegung und hier sehen wir Matthäus als Steuereinnehmer, der Zelot, das waren Feinde eigentlich. Die konnten sich nicht riechen. Jesus bringt sie zusammen in diesen Haufen. Jakobus wird der Kleine genannt und dann noch zweimal Judas. Von einem wissen wir gar nichts und der andere hat jahrelang die Jüngerkasse verwaltet und hat dann aus Geldgier Jesus verraten und da ist er nie drüber weggekommen und hat sich dann umgebracht. Was für ein Haufen. Wie soll das bitte gehen? Ein Freund von einigen von uns hat sich in Berlin bei einer Firma beworben und er hatte mittlerweile 4 Bewerbungsgespräche. Eine Firma, die etwas auf sich hält, will die besten Leute, um Erfolg zu haben. Jesus kommt mit dem Anspruch, ich will die Welt retten und sucht sich diesen Haufen hier aus. Wie bitte soll das gehen? Und ich dachte, entweder da kann was nicht stimmen oder er ist wirklich ganz besonders, ganz außergewöhnlich und sein Ansatz unterscheidet sich total von allem, was wir kennen und was wir aus unserem Alltag gewohnt sind. Und wenn das der Punkt ist, dann liegt das, was hier, wo hier der Anfang ist, liegt das nicht an dieser Truppe, an ausgewählten Menschen, sondern dann liegt es an Gott. Und dann lohnt sich die Frage hinzugucken, ist da vielleicht wirklich was dran an diesem Gott? Und ich glaube, dass es zwischen dieser Zwölfergruppe damals und uns heute einige Parallelen und auch einige Konstanten gibt. Und ich weiß nicht, bei welchem der Jünger du hängen geblieben bist, weil du vielleicht gemerkt hast, oh ja, so ähnlich ticke ich. Ich habe einen. Ich sag euch nicht, wer. Eine Konstante in diesem Bericht von damals bis heute ist Gott. Gott sagt von sich, er ändert sich nicht. Und er wird sich nicht ändern. Er liebt immer noch ganz gewöhnliche Menschen. Er geht immer noch auf ganz gewöhnliche Menschen zu und sagt, mit dir möchte ich gerne eine Beziehung haben. Und er investiert immer noch in ganz gewöhnliche Menschen. Und die zweite Konstante in diesem Bericht sind die gewöhnlichen Menschen. Und diese gewöhnlichen Menschen, die bezeichnet Gott aufgrund der gestörten Beziehung, die ihm so wehtut und die ihm so leid tut, als Sünder. Und dann sagt er, ich bin für genau diese Sünder gekommen. Wir werden schuldig. Wie diese Jünger. Der eine ist zu vorlaut, der andere sollte besser was sagen, tut's aber nicht. Der eine ist schüchtern und zieht sich zurück. Manche sind aufbrausend, so wie ich, und verletzen so Beziehungen. Andere verdünnisieren sich. Geldgier ist ein Thema heute. Alles das finden wir hier. Egoismus, über andere herziehen. All das eine Folge der Sünde und Sünde Folge der gestörten Beziehung zu Gott. Und die Jünger haben das gemerkt und ich merke das jeden Tag. Und Katharina hat davon eben berichtet mit ihrem Ansatz von Perfektionismus. Wir kommen einfach an unsere Grenzen. Und allein durch Anstrengung und durch Disziplin werden wir das nicht hinkriegen. Und dann steht Jesus in diesem Haufen an Chaoten, ich sag das mal so, wie ein Fels in der Brandung und sagt, in mir finden all diese Extreme zusammen. Ihr alle seid sündiger und schuldiger, als ihr euch jemals eingestehen wollt und seid gleichzeitig in mir mehr geliebt, als ihr euch jemals vorstellen konntet. Und das ist der Lösungsansatz. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir uns hier entdecken. Ich musste mich in der letzten Woche hier entdecken. Ich habe die Sehnsucht nach Schönheit und merke, der Speck wird mehr. Also was mache ich? Ich gehe rennen, um das irgendwie wegzukriegen. Ich merke, ich werde älter und Leute sagen, biet mir in der Straßenbahn einen Sitz an. Oder wir kriegen Falten und versuchen dran zu arbeiten, die Falten wegzukriegen. Oder wir sehen uns nach Harmonie und versuchen irgendwie Konflikte zu umschiffen. Oder wir sehen uns nach nichts mehr als nach Familie und wenn wir Familie kriegen, kriegen wir auch eine Schwiegermutter. Und diese ganzen Sachen, es funktioniert einfach nicht ganz von alleine. Wir, Hauptsache gesund, ein ganz typischer Satz in Deutschland, Hauptsache gesund. Ja, alles wird getan, um die Gesundheit zu erhalten und doch haben wir es nicht in der Hand. Und dann bietet Gott seine Hilfe an. Und Jesus sagt, ich bin genau diese Hilfe. Das ist der rote Faden in der Geschichte Gottes mit seiner geliebten Welt. Und ich will dich fragen, ob du diesen roten Faden in deinem Leben schon entdeckt hast. Mit was versuchst du, deine Sehnsüchte zu stillen, das Vakuum, was da ist, zu stillen? Und Jesus sagt, ich weiß genau, wo das herkommt. Und ich möchte da genau hinein. Und gegen jegliche Logik beruft er nicht die besten, schönsten, reichsten, kreativsten, wichtigsten und klügsten, sondern er liebt ganz gewöhnliche Menschen und Sünder. Die einzige Voraussetzung, die wir mitbringen müssen, ist, dass wir ehrlich werden vor uns und vor Gott und uns eingestehen, ich kriege es nicht alleine hin und ihn dafür zurücklieben, dass er uns zuerst geliebt hat und sagt, macht nichts, genau dafür will ich da sein. An einer anderen Stelle beschreibt Lukas, wie die Jünger reagiert haben. Sie haben alles stehen und liegen lassen. Ihre Firma, ihre Familie, den frischen Fischfang, die ungewaschenen Netze, die Eltern, die Zolleinnahmen und sind mit Jesus gegangen, weil sie vom ersten Moment, wo sie ihn kennengelernt haben, gehört haben und gespürt haben, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Dieses Lied stammt also nicht von Juli, sondern von den Jüngern. Eigentlich hätte Petrus noch die Netze flicken wollen. Eigentlich wollten sie den neuen Fischfang noch verkaufen. Eigentlich wollten sie sich nur von ihren Eltern verabschieden. Eigentlich. Aber irgendwas war an diesem Jesus, was sie dazu gebracht hat, alles stehen und liegen zu lassen, ihm zu folgen. Und glaubt mir, die waren nicht nur alt und klapprig, die waren nicht nur total bedürftig, die waren nicht alle irgendwie nicht ganz richtig im Kopf. Das ist das Bild, was wir häufig haben von Leuten. Glauben kann ich noch, wenn ich alt bin. Glauben kann ich oder ist nur was für die, die schwach sind. Oder für die, die irgendwie sonst keinen Halt haben. Die waren selbstständige und erfolgreiche Unternehmer. Die hatten tolle Familien, die hatten Ansehen. Und Jesus sagt nicht, ich will euch ein bisschen besser machen, ich will euch hier ein bisschen moralischer oder da ein bisschen ethischer machen, ein bisschen religiöser oder ein bisschen allgemeinverträglicher für eure Nachbarschaft, sondern Jesus sagt, ich will euch komplett erneuern und ich möchte euer Herz haben. Ich möchte an euer Herz. Und deswegen wählt er nicht oder gründet nicht eine Gruppe der 12 anonymen Jünger, sondern er nennt sie mit Namen. Und indem er sie bei ihrem Namen nennt, akzeptiert er ihre Geschichte, alles, was in ihrem Leben jemals passiert ist und alles, was in ihrem Leben jemals noch passieren wird. Und er sagt, es ist viel besser für euch zu handeln, es ist viel besser zu handhaben für euch, wenn ihr es zu mir in Beziehung setzt. Wenn ich Teil eurer Geschichte werde. Und er gibt dafür seinen Namen her. Klaus Hipp steht mit seinem Namen für die Babynahrung. Wenn da was schief läuft, ist er dran. Jesus sagt, ich benutze meinen Namen, ich gebe euch meinen Namen. Und das ist gefährlich für ihn. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist Isolation, Vereinsamung und irgendwie Anonymität. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt und deswegen ist es gut, dass wir alle Namen haben. Wir sind wer in Gottes Augen. Und wenn du dir noch so gewöhnlich vorkommst, Jesus liebt gewöhnliche Menschen. Er entscheidet sich aktiv für gewöhnliche Menschen. Hast du seinen Namen gehört? Merkst du, dass er dein Herz erobern will? Und wenn du dich für besonders toll hältst, dann heb dir diesen Gedanken irgendwo im Hinterkopf auf. Sollte irgendwann der Moment kommen, wo das nicht mehr so läuft, dann ist er immer noch da. Und sag nicht, Edgy, ich hab's doch gesagt. Nachdem Jesus hier diese 12 angesprochen hat, sind die völlig verändert. Sie merken, der erfolgreichste Job, meine Selbstständigkeit, bringt mir nicht so viel wie diese Beziehung. Die tollsten Beziehungen sind irgendwann zu Ende, aber Jesus bietet an, zu bleiben. Die tollsten Kinder ziehen irgendwann aus zu Hause. Aber Jesus sagt, ich will bei dir bleiben. Der größte Reichtum nützt nichts, wenn unser Euro abstürzt. Und Jesus sagt, ich bleibe. Bei mir gibt es keine Inflation. Versteht ihr ein bisschen, was Jesus hier anbieten will? Was er diesen 12 angeboten hat? Und da er konstant ist, will er uns das heute anbieten, immer noch. Und vielleicht denkst du, da müsste ich erstmal noch ein bisschen mehr drüber wissen, den will ich erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Ja, super. Dafür gibt es genau uns. Und die Kirche oder andere Kirchen oder wen auch immer. Frag und forsch nach. Aber glaube nicht, dass du irgendwann an den Punkt kommst, alle Fragen beantwortet zu haben und dann kann es losgehen. Das wird niemals so sein. Die Jünger wussten nicht viel über Jesus. Sie kannten ihn noch nicht lange und waren sofort bereit, mitzugehen. Weil sie ihm vertraut haben, weil sie gemerkt haben, ihm kann ich vertrauen. Und Vertrauen ist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Beziehung. Und ich habe vor ein paar Tagen einen tollen Vergleich gelesen, den möchte ich euch gerne vorlesen. Wenn du von einem Felsen abrutschst, habe ich in einem Buch gelesen, und du an einem Strauch vorbeirutschst, von dem du nicht weißt, ob er dich halten kann, aber er kann dich halten, dann ist es dir wahrscheinlich sehr egal, ob du das vorher weißt und was du für diesen Strauch empfindest und ob du weißt, wo er genau herkam und wie er so drauf ist. Musst du da sicher sein? Musst du diesem Strauch vertrauen? Musst du wissen, was er für eine Vergangenheit hat? Musst du an diesen Strauch glauben, damit er dich hält? Ich glaube nicht. Du brauchst einfach nur genug Glauben, um diesen Strauch zu packen. Was dich vor dem Absturz rettet, ist nicht dein Glaube an den Strauch und ist nicht dein Glaube, sondern ist die Stärke von dem, der dich hält. Egal, wie deine Gefühle dem gegenüber vorher waren. Was zählt, ist der Strauch. Und Jesus sagt hier, ich will gerne dieser Strauch für dich sein. Und dieser Haufen an Chaoten bildet dafür die Basis. Die Kirche zu allen Zeiten. Und bisher hat es kein System und nichts geschafft, von vor 2000 Jahren bis heute, die Kirche zu zerstören oder wegzumachen. Es ist kein homogener Haufen, sondern es ist ein repräsentativer Haufen. Eine Vereinigung von Menschen, die sagen, ich komme alleine nicht klar und ich weiß es irgendwie. Wir haben alle die Gemeinsamkeit, Wir brauchen Hilfe von außen. Wir sind abhängig. Und Gott ist gekommen, um uns zu lieben und uns auszuwählen und in uns zu investieren. Und das kann weder an diesen Jüngern gelegen haben, noch kann das heute an uns liegen, sondern das liegt an der Konstante Gott. Diese Auswahl hier von diesen 12 Männern war kein Zufall, das war auch kein Unfall, das war auch nicht, weil da nicht noch mehr gewesen wären, sondern er wollte eine repräsentative Gruppe. In diesem Konzept hatte sogar der einen Platz, der ihn kurze Zeit später verraten hatte. Und Jesus liebte auch ihn. Und Jesus hat auch ihn berufen und hat auch in ihn investiert. Und er hat ihm sogar die Kasse anvertraut. Aber Judas hat Jesus nicht vertraut, sondern hat Geld mehr vertraut als Jesus. Und er hat Jesus den Zugriff auf sein Herz verweigert. Und dann musste er mit den entsprechenden Konsequenzen leben und auch mit den entsprechenden Konsequenzen sterben. Er wollte diesen Strauch nicht haben. Das Potenzial hätte jeder gehabt von den 12, genau das zu tun. Und wir haben das auch. Und das weiß Jesus und er sagt, und trotzdem bin ich für dich da. Hörst du deinen Namen? Willst du vielleicht gerne mehr glauben, mehr vertrauen können, mehr wissen? Dann lädt Jesus ein und sagt, hilf mir zu glauben, das darfst du zu mir sagen. Oder geh zu ihm und sag, du bist der behauptet, Glauben zu schenken. Ich habe es mit 1000 anderen Sachen probiert, mit Nachdenken, mit Grübeln, mit Anstrengung, mit Meditieren. Ich war in der Kirche, ich habe es aus eigener Kraft probiert. Ich kann nicht mehr. Bitte gib mir den Glauben. Wir singen jetzt gleich ein altes Kirchenlied zusammen von Martin Luther. Der hat sich sehr intensiv auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dieses Lied ist ein Bekenntnis. Und in der zweiten Strophe dieses Liedes heißt es, mit unserer Macht ist's nicht getan. Wir sind gar bald verloren. Aber es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren, also auserwählt. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Das ist der Lösungsansatz. Kirche gibt es, weil Jesus diese 12 Apostel mit ihrem ganz speziellen Auftrag ausgewählt hat und in sie investiert hat. Kirche gibt es heute immer noch deswegen. Und deswegen gibt es auch mittendrin als Kirche hier in und für Potsdam. Wir wollen über diesen Jesus reden, wir wollen Fragen stellen, wir wollen gemeinsam lernen und wir wollen auch die Offenheit haben, gemeinsam über Scheitern zu reden. Aber wir glauben, dass er lebt und dass er uns verändern kann und uns schon verändert hat. Und egal wie gewöhnlich du dir vielleicht vorkommst oder ich mir, wir haben nicht nur einen Namen, weil unsere Eltern uns einen Namen gegeben haben, sondern wir haben auch einen Namen, weil Gott uns zusagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Und ich wünsche euch, dass ihr in die kommende Woche geht, was auch immer passiert oder wie auch immer sich das anfühlt, mit dem Wissen, du bist keine anonyme Größe, sondern Gott kennt dich persönlich. Bei deinem Namen. Und das bedeutet, er liebt dich. Und er will dich aussuchen. Und er will dein Herz erreichen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Male. Und er will in dich investieren. Und dafür hat er bereits unglaublich viel investiert. Er hat dafür sein Leben gegeben. So wertvoll sind wir ihm. Und er lässt sich ein auf das Experiment und sagt, durch mich bekommt ihr eine neue Identität und auch einen neuen Namen. Und er lässt uns die Freiheit, den noch zu missbrauchen. Ist die Suche danach vielleicht Grund für eine innere Unruhe? Oder für eine Sehnsucht, die in dir ist?